Das ist keine neue Folge von «Apropos». Wir sind zurück am 6. Januar. In der Zwischenzeit hört ihr hier jeden Tag einen Fall vom Podcast «Unter Verdacht» über Schweizer Kriminalfälle, die unsere Redaktion beschäftigt haben. Heute der Einzeiler von Bern mit Michel Binswanger. Sie erzählt von einem selbsternannten Heiler und Guru, der seine Opfer über die Jahre enorm geschädigt hat. Moderiert wird der Podcast von Sarah Spreiter. Das ist die erste Folge von diesem Fall. Folge 2 und 3 findet ihr im Feed von «Unter Verdacht» und als Link im Episode beschrieben. Euch weiterhin einen guten Start um 2025 und bis am Montag. Tschau zusammen.
Wir sind im Westen von der Stadt Bern in Bümplitz. Es ist Freitag, der 15. März 2013. Bümplitz, das ist auf den ersten Blick quasi das Gegenteil vom Bundeshaus Altstadt und hipster Quartier. Der Stadtteil ist prägt von grossen Wohnüberbauungen aus der Nachkriegszeit. Da ist der Wohnraum noch günstig, die nächste Karosserie ist nicht weit, der Ausländeranteil ist höher als im Rest von Bern und die SVP stärker. Quartiervereine organisieren Fußballturnier und Fest und im Restaurant Tramway gibt es weit oben bekannte saftige Cordon Bleus. Normalerweise ist es hier sehr ruhig, aber heute ist es anders. Seit bald 24 Stunden lauert die Spezialeinheit Enzian in voller Kampfmontur vor einem hellbraunen Mehrfamilienhaus. Das ganze Quartier ist lahmgelegt, weil hier in der Musikschule haben sich zwei Personen verschanzt. Er ist ein 54-jähriger Mann, gegen ihn wird seit bald 10 Jahren ermittelt. Sie ist eine unbekannte Frau, man weiss nicht genau, ob sie eine Geiseln ist. Der Mann wird vor Gericht erwartet, aber er weigert sich dort aufzutauchen. Stattdessen hat er sich eben mit seinem Samurai-Schwert in seiner Wohnung verschanzt, wo er, wie die Polizei weiss, auch noch Waffen gelagert hat. Am Freitagmorgen verändert sich die Lage in der Wohnsiedlung schlagartig. Kurz vor Mittag gelingt es der Polizei, den Mann zu überwältigen. Und das ist der Moment, wo der selbsternannte Heiler festgenommen wird. Ein Mann, der über Jahre Menschen auf brutalste Art und Weise körperlich geschädigt hat. Und wo über Jahre niemand hat können stoppen.
Das ist die Geschichte von einem selbsternannten Heiler, der Menschen absichtlich krank gemacht hat. Und es ist eine Geschichte von jahrelangen Ermittlungen und einer Öffentlichkeit, die jahrelang nicht von dem Mann gewarnt wird. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», «Berner Zeitung» und «Basler Zeitung». Mein Name ist Sarah Spreiter und bei mir im Studio da steht Michel Binswanger. Sie ist Redaktorin im Ressort «Leben» und hat zum heutigen Fall recherchiert. Hallo Michel.
Hallo zusammen.
Michel, wer ist der Mann, der hier in Bümplitz verhaftet wird?
Ja, das ist der Claudio G. Also das ist nicht sein richtiger Name, wir nennen ihn jetzt einfach hier so für einen Podcast. Ihm gehört das Haus, wo er sich drin verschanzt hat. Ihm gehört auch die Musikschule, die draussen angeschrieben ist. Dort unterrichtet er seit fast 30 Jahren alle möglichen Instrumente, aber auch Musiktheorie und Improvisation. Er musiziert und schafft mit seinen Schülern und die halten meistens sehr hohe Stücke auf ihn. Für viele ist er mehr als nur ein Musiklehrer, sondern auch ein Freund, Ratgeber, Lebenscoach, manchmal Liebhaber und für manche ist er eben sogar auch ein Heiler.
Und zu dem Heiler, zu dem kommen wir dann später noch. Beschreib uns zuerst einmal die Musikschule, das Gebäude. Wie sieht es dort aus?
Ja, es ist eigentlich ein recht unscheinbares Mehrfamilienhaus. Ich schätze Baujahre bei späte 70er Jahre. Vorher ist es von einer Hecke abgeschirmt und mit einem gitternen Eisentor verschlossen. Neben der Eingangstür steht die private Berufsschule mit allgemeiner Abteilung und der Claudio G. unterrichtet eben hier verschiedene Instrumente, Klavier, Gesang, Querflöte, Schlagzeug, Gitarre, was man sich hier denken kann. Jemand, der die Musikschule ein bisschen besser kennt als ich, das ist Romina F. Auch sie heisst in Wirklichkeit anders. Aber wir haben ihren Namen geändert und zur Anonymisierung haben wir ihre Zitate auch einsprechen lassen. Sie hat, wie eigentlich alle, die mit dem Claudio G. zu tun hatten, Angst vor ihm und will darum anonym bleiben. Romina F. hat die Musikschule besucht als Schülerin von etwa 10 bis 13.
Ich hatte dort Musikstunden. Meine Mutter brachte mich hin und vor meiner Stunde musste ich dann warten, bis ich selber dran kam. Das Haus war so ein 80er-Jahre-Block. Es kam mir immer ein bisschen düster vor. Es gab dort so einen Aufgang in die Wohnung, die oben war. Es war eine Art Maisonette.
Romina hat mir aber erzählt, dass das nicht so eine ganz normale Musikschule war.
Während ich da wartete, schaute ich mich um. Es war eine sehr schräge Atmosphäre, totenstill. Im Entree hatte es einen Kamin, es gab ausgestopfte Tiere und Samurai-Schwerter an der Wand und Katzen in der Wohnung. Es war auch immer eine Frau, das war, glaube ich, seine Frau, aber die hörte und sah man kaum. Die schlich so zwischen Küche und Schlafzimmer herum. Alles machte den Eindruck von Black Magic, von schwarzer Magie. So einer war er ja auch.
Also sein Privatleben und seine Musikschule waren quasi eins gewesen. Und er war eben auch ziemlich angetan von Schwertern und Waffen, wie man fast nicht übersehen kann, wenn man eine Musikschülerin oder ein Schüler bei ihm war.
Und wenn wir jetzt von ihm reden, von dem Claudio G. Michel, wer war er genau gewesen? Was für ein Typ?
Also Claudio G. ist eigentlich gebürtiger Italiener, hat aber einen Schweizer Pass. Er ist 1959 in Italien auf die Welt gekommen und ist dort als jüngstes von 6 Kindern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Unter ärmlichen Verhältnissen und streng katholisch. Die Grossmutter war eine Kräuterfrau und zu ihr hat er eine enge Bindung gehabt.
Also sie hat so Tränke gemacht mit diesen Kräutern, oder?
Ja, ich nehme es an, also sie hat ihre Heilkräfte nachher gesagt und sie hat eben so aus Kräuterrezept Tränke gebraut. Und als Claudio 12 war, ist die ganze Familie nach Bern gezogen, wo sein Vater schon als Saisonier geschafft hat. Der Claudio G. hat dann zuerst eine Lehre als Elektroingenieur gemacht, aber bald hat er seine grosse Leidenschaft entdeckt, die Musik. Er hat das Konservatorium in Rom und Fribourg besucht und hat dann 1986 eben in Bern seine Musikschule gegründet, die bald auch sehr gut besucht war. 1999 hat er sich einbürgern. Er hat als guter Lehrer und charismatischer Typ gegolten.
Und zu der Zeit, als er eben in der Schweiz die Musikschule hatte, wie alt war er dort?
Also, als Romina bei ihm in Unterricht gegangen ist, das war so Anfangs der 90er Jahre, da war er Ende 30, Anfangs 40.
Aber du hast vorher so schön gesagt, er hat zur Musik gefunden, zu seiner absoluten Leidenschaft. Was hat ihm Musik genau bedeutet oder was war das für ihn?
Ja, es ist ja schon noch speziell. Er ist ja ein Multi-Instrumentalist, er hat ganz viele verschiedene Instrumente gespielt. Und ich glaube, für ihn war Musik ein Weg aus seiner beengten Herkunft hin zu einer Karriere, wie sie ihm wahrscheinlich vorgeschwebt hat. Eben als musischer, künstlerischer Mensch. In einem Werbefilm für seine Schule sagt er zum Beispiel, ihm hat die Musik alles gegeben.
Die Musik hat mir so viel gegeben. Kraft, alle Hindernisse zu überwinden, hat mir Motivation gegeben, Inspiration, Kreation und so weiter und so fort.
Er ist der Gründer und der einzige Lehrer von dieser Schule und ich glaube, er hat seinen Schülern etwas Ähnliches vermitteln. Musik als Lebensschule sozusagen. Leider ist es dann ein bisschen anders gekommen.
Und der Claudio G., der leidenschaftliche Musiker, was war er so für ein Typ gewesen? Kannst du das beschreiben?
Ja, seine Schüler beschreiben ihn eigentlich alle als sehr charismatisch, einfühlsam, ein guter Zuhörer, der sich intensiv auf seine Schüler eben eingelassen hat.
Ich benutze nie die Peitsche beim Unterricht, sondern Liebe und Motivation. Ansporn. Ich motiviere mich selbst mit den Schülern, weil ich sehe, wie Freude sie haben. Und ich denke, das sind sehr wichtige Impulse.
Äußerlich war er auch ganz der künstlerische Typ. Er hatte lange, dunkle Lockenmähne, einen Bart auch, hat immer Silberketten und auffällige Ringe getragen. Lustigerweise hat er eher eine hohe, dünne Stimme gehabt, aber er hat eine ganz besondere Wirkung gehabt auf Männer und auf Frauen. Viele Frauen haben sich in ihn verliebt und sind mit ihm eine Beziehung eingegangen. Er hatte so eine Aura gehabt und Männer sagen eben, er sei ihr bester Freund gewesen. Das ist auch etwas, was mir Romina so geschildert hat. Sie war allerdings damals ja noch sehr jung und konnte das nicht so richtig einordnen.
Er war einfach ein mega charismatischer Typ. Also ich weiß von einigen, die sich von dem total um den Finger wickeln ließen. Der hat einfach so eine Ausstrahlung gehabt. Also wirklich noch krass. So wie ein Guru oder sowas.
Claudio G. hat von sich eben auch selber gesagt, er sei eine mystische Person. Er hat sich offenbar für Okkultes interessiert, für Esoterisches. An einem Freund hat er erzählt, er sei ein Ninja-Kämpfer und habe einen Meister, den er regelmässig besuchen würde. Der habe ihm eben auch die Heilkunst beigebracht. Und weiter hat sich der Claudio G. aber auch für Ritual, für rituelle Städte und für dunkle Magie interessiert.
Du hast am Anfang gesagt, der Claudio G. hat auch Leute geheilt. Wie genau hat er das denn gemacht oder soll er das gemacht haben?
Ja, er hatte ganz verschiedene Arten gehabt. Er hat Stärkungsgetränke gemischt, er hat mit Kristall geschafft, mit Handauflegen, Pendeln. Manchmal hat er auch Akupunkturbehandlungen angeboten. Er war also auch als Heiler eine Art Multi-Instrumentalist gewesen. Für viele war er eben dann gleichzeitig auch noch ein Freund, ein Liebhaber, ein Lehrer, Therapeut gewesen oder eben auch ein Guru. Er hat das Bewusstsein von seinen Schülerinnen und Schülern erweitern.
Und das alles in seiner Musikschule?
Genau, also die Musikschule hat sich ja in seiner privaten Wohnung befunden. Da ist alles nahtlos ineinander übergegangen. Ganz ähnlich, wie er eben nicht zwischen Lehrer, Therapeut und Liebhaber unterschieden hat. Er hat zum Beispiel behauptet, dass jemand, der sich musikalisch nicht weiterentwickeln kann, dass er eine Blockade hat und dass die Energie nicht mehr fließt. Und er, der Claudio G., er spüre das. Und dann hat er eben solche Therapien angeboten, indem er das dritte Auge öffnet. Und man sieht schon da, dass er bewusst Grenzen verwischt hat und dass es ihm offenbar gut gefallen hat, der überlegene Lehrer und Guru zu sein und zu verlangen, dass die Leute sich ihm ganz hingeben.
Er ist also als Therapeut auftreten in verschiedenen Bereichen. Hat er denn eine Ausbildung gehabt?
Also das ist eigentlich nicht bekannt. Er hat ja eben die Grossmutter gehabt, die als Kräuterfrau gegolten hat. Ich denke aber, dass man davon ausgehen kann, dass er autodidaktisch war. Aber was war, ist, dass er tatsächlich gewissen Leuten hat helfen konnte. Und die haben ihn dann eben nachher anderen weiterempfohlen.
Kommen wir zurück zu einer Person, die ihn eben relativ gut kennt hat, zur Romina F., seiner Musikschülerin. Welche Erfahrungen hat sie so gemacht mit diesen Heilkünsten bei ihm?
Sie hat ja eben dort ein paar Jahre Musikunterricht gehabt, aber sie war noch sehr jung und sie ist, glaube ich, nie in Kontakt gekommen mit diesen Heilgeschichten. Sie hat in dem Sinne eben keine Therapie braucht, aber trotzdem sind ihr ein paar Sachen seltsam vorgekommen. Die Atmosphäre, die Schwerter und da war eben noch der Vorfall, wo sie 13 war.
Damals hat er angefangen, so komisches Zeug zu machen. Er wollte dann mit mir tanzen, eng umschlungen. Ich müsse jetzt die Harmonie heraus erraten, aber dazu müsse man eben eng tanzen. Also schon ab dann habe ich meiner Mutter gesagt, dort gehe ich nicht mehr hin. Sie wollte ihn dann auch noch anzeigen, aber wir haben das nicht gemacht. Wir sind aber danach auch nicht mehr zu ihm gegangen.
Ja, an dem sieht man schon, was der für eine spezielle Art von Unterricht hatte. Also, dass man da ein pubertierendes Mädchen eng umschlungen mit ihm tanzen, dass es die Musik besser spürt, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Und es ist wieder ein Beispiel dafür, wie er die Grenzen verwischt hat und wie er zum Teil auch Grenzen überschritten hat von seinen Schülern und Patienten.
Mhm. Und eben also nach dem Vorfall beendet Romina den Unterricht beim Claudio G. Aber schon bevor sie gegangen ist, ist ihr noch ein weiteres Gebiet aufgefallen, wo der Claudio G. anscheinend ziemlich fasziniert hat. Also schon während ihrem Unterricht Anfangs 90er Jahre.
Er begann mir zu erzählen, er habe gehört, es gebe Leute, die auf der Straße und am Bahnhof mit Spritzen herumlaufen und Leute mit AIDS infizieren. Er erzählte mir auch, seine Putzfrau sei sogar mit einer solchen Spritze in Kontakt gekommen und habe sich infiziert. Er fragte mich, ob ich davon gehört hätte und sagte mir, dass ich aufpassen müsse.
Das haben viele erzählt, dass er eine besondere Faszination für eben das Thema Blut hatte, aber auch für das Thema AIDS. Der Claudio G. hat immer wieder gesagt, er fände es wahnsinnig, dass man nichts gegen die Krankheit machen kann. Und er frage sich, wie das für jemanden muss sein, der das erlebt.
Wieso denn das? Also kannst du dir das irgendwie erklären?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, so im Nachhinein. Aber man muss sich erinnern, damals war eine HIV-Infektion so etwas wie ein Todesurteil. Damals war auch die grosse Drogenepidemie und AIDS war ein grosses und sehr sichtbares Thema. Viele hatten damals auch die Horrorvorstellung, eben in so eine infizierte Spritze zu stehen, mit Espadrilles oder so, oder von jemandem gestochen zu werden.
Das schauen wir noch etwas genauer an. Michelle, nimm uns zurück in die damalige Zeit.
AIDS ist 1981 erstmals in den USA als neuartige Krankheit beschrieben worden. Die ersten Fälle haben vor allem junge, homosexuelle Männer betroffen, sowie Personen, die sich eben Drogen spritzen. In Zürich ist das Thema etwa 1982 angekommen. Richtig bekannt aber ist es erst etwa Mitte der 80er Jahre geworden.
Es sind insgesamt bis vor wenigen Tagen 63 Meldungen eingetroffen. Und die Verteilung auf bekannte Risikogruppen ist ähnlich wie im Ausland.
Eine rätselhafte Krankheit füllt seit einiger Zeit Schlagzeilen der Zeitungen und sie löst auch unter ihren potenziellen Opfern Panik aus. Es ist AIDS, wie die Krankheit heisst, oder auf Deutsch übersetzt, ein erworbener Mangel vom Immunsystem vom Körper, also vom Abwehrsystem vom Körper.
Damals hat sich ja auch in Zürich eine offene Drogenszene entwickelt und ziemlich gleich hat man auch das zugehörige Drogenelend gesehen und zu dem haben eben auch die AIDS-Kranken gehört.
AIDS scheint ein Problem der Schwulen und Fixer zu sein. Nur allmählich wird klar, dass auch andere Bevölkerungskreise gefährdet sind. Derweil tickt in der Fixer-Szene wie hier in Zürich eine verheerende Zeitbombe.
Damals hat man ja noch versucht, die Drogensüchtigen vom Konsum abzuhalten, indem man eben keine Spritzen ausgibt. Und was ist passiert? Die haben alle ihre Spritzen geteilt und haben sich so gegenseitig angesteckt. Als das Gesundheitsamt dann endlich ein Einsehen hatte, hat man eben den Drogensüchtigen massenhaft Spritzen verteilen. Und das hat dann wieder einen Nachteil gehabt, dass die Spritzen nach dem Konsum achtlos einfach weggeschossen wurden und irgendwo gelandet sind. Also das ganze Quartier war eigentlich voll von diesen Spritzen und eben dort daher ist auch die Angst gekommen, dass man reinstehen könnte. Und alle hatten Angst gehabt, ja fast Panik vor dieser Krankheit. Das Bundesamt für Gesundheit hat auch eine grosse Informationskampagne gefahren mit Fernsehspots, Plakat und Inserat.
Sind Präservative vorläufig das einzig wirksame Mittel, um sich vor einer Ansteckung mit dem AIDS-Virus zu schützen. Dieses kleine Ding kann also über Leben und Tod entscheiden, daran ändern...
Das ist der Dienstagsclub. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, guten Abend und ganz herzlich willkommen. Ihr seht hier vor euch eine Runde von 6 Leuten. 4 von uns 6 allerdings sind HIV-positiv.
AIDS. Wir haben im Gesundheitsmagazin Schirmbild schon ein paar Mal darüber berichtet, über die gefürchtete Krankheit.
Wir haben mal gelesen, dass AIDS auch durch einen Kuss übertragen werden kann. Das hat mich geschockt. Da hat mich irgendwie Angst bekommen. Und dann, jetzt hat es wieder geheißen, dass wenn man mit einem Schlafkuss übertragen wird. Also ich finde es völlig ein Wirrwarr.
Es ist das gleiche wie Pest und so, oder? Früher war es einfach Pest und heute ist es einfach AIDS.
Wie lebt man mit diesem Befund, mit dieser Diagnose? Oder präziser gesagt, wie überlebt man? Damit.
Das Thema war also allgegenwärtig, genauso wie das Drogenelend. Und dazu haben eben auch Leute gehört, die an AIDS erkranken.
Gehen wir zurück zum Claudio G. Er scheint ja ziemlich fasziniert zu sein von diesem Thema. Wie zeigt sich das sonst noch?
Ja, eben, er hat gegenüber seinen Schülern immer wieder von AIDS geredet, von verseuchtem Blut. Er hat sich eben gefragt, wie es diesen Menschen muss gehen, wo die Krankheit in sich tragen. Er hat auch mal ein Buch über AIDS schreiben und hat einer Freundin gesagt, sie soll sich bei der AIDS-Hilfe Zürich und Bern melden. Und tatsächlich sind dann einige Patienten von dort zum Claudio G. vermittelt worden.
Und an dieser Stelle hole ich gerne kurz eine Einordnung rein von unserer Expertin, der forensischen Psychologin, der Mai Bailey. Hallo Mai.
Hi Sarah.
Du, Mai, wie kann sich so eine Faszination bei einem Menschen entwickeln, wie der Claudio G. jetzt da hat?
Ich denke, es war zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch ähnlich gewesen, wie mit Corona vor ein paar Jahren, bei der es sich um eine Krankheit handelt, die gleichzeitig unsichtbar und dennoch so gefährlich sein kann, dass man sie gerne vielleicht auch besser möchte begreifen und verstehen. Und das motiviert halt dann einige beispielsweise, sich in der Forschung zu engagieren, andere sich dann in Verschwörungstheorien zu verlieren und wiederum andere zu so einer fast schon zwanghaften Beschäftigung damit. Und einige vielleicht wie der Herr G. haben vielleicht auch gehofft, durch das oder durch die eigenen Handlungen ein Problem zu lösen, um damit zu Ruhm und Ehre zu kommen oder zumindest anderen maximal überlegen zu sein.
Sehr spannend. Und er hat ja auch die Faszination oder Obsession für Blut, nicht nur AIDS und HIV, sondern auch für Blut. Weiss man, woher das könnte kommen?
Ich würde es gerne so wie allgemeiner sagen, oder wenn man sich so die Bedeutung vom Blut anschaut, dann ist es sowohl ein Symbol fürs Leben als auch für die Fruchtbarkeit, aber auch der Tod im Sinn von vergossenem Blut. Es ist also irgendwo auch eine ganz spezielle und kraftvolle Flüssigkeit, die mit einer grossen Symbolik beladen ist. Und dort dann auch wie seinesgleichen sucht. Und vielleicht sind es ja genau die zugeschriebenen Eigenschaften und Gegensätzlichkeiten, die der Herr G. am Blut auch fasziniert hat.
Danke mal schon mal an dieser Stelle.
Danke dir.
Michel, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Und zwar gehen wir von Anfang 90er Jahre in die Anfänge der 2000er, genauer ins Jahr 2004. Der Claudio G. ist dort immer noch am Unterrichten in Bümplitz, oder?
Genau. Er unterrichtet, er macht weiterhin seine Behandlungen bei ihm daheim. Die Musikschule läuft gut. Er hat noch immer viele Schülerinnen und Schüler, um die 40. Zum Teil wohnen sie sogar bei ihm, in seinem Haus. Und er hat auch immer wieder mal ein Verhältnis mit verschiedenen Schülerinnen, manchmal auch parallel.
Und von dem Haus in Bümplitz mit diesen Wohnungen, wo jetzt eben auch Schülerinnen und Schüler drin wohnen, gehen wir jetzt weiter ins ca. 2 Kilometer entfernte Inselspital in Bern. Es ist Anfang Sommer 2004. Ein Mann, der kommt ins Spital. Wer ist das?
Ja, das ist ein Geschäftsmann, ein Kadermann in leitender Funktion, der sehr gerne, also selbstbewusst auftritt. Aber ihm geht es gesundheitlich ganz schlecht. Er hat Rötungen am Hals, über 39 Grad Fieber, geschwollene Lymphknoten und ist abgemagert.
Und die Symptome, die kennt man zu dieser Zeit vor allem von einer Krankheit, oder?
Genau, HIV. Und darum ratet ihm auch sein Hausarzt, einen Test zu machen. Der Geschäftsmann findet zuerst, das ist ein bisschen übertrieben. Er hat schliesslich nie Drogen konsumiert und hat auch nicht ungeschützten Sex gehabt. Aber wo es ihm einfach nicht besser gehen will und er eben immer mehr abmagert, sagt er schliesslich, er lasse sich testen. Anfang Juni wird das gemacht. Und wo das Resultat zurückkommt, ist er absolut schockiert, weil der Test ist positiv.
Also er hat keine Ahnung, von wo er es haben könnte.
Das ist eben die grosse Frage. Er hat, wie gesagt, keine Drogen konsumiert oder ungeschützten Sex gehabt. Er geht alle Möglichkeiten im Kopf durch, wo er sich könnte angesteckt haben. Und dann kommt ihm ein Verdacht. Es ist ein eigentlich völlig abwegiger Verdacht, aber für ihn ist die einzige mögliche Quelle.
Und die wäre?
Er war eben einige Zeit vorher in diesem Wohnblock in Bern Bümplitz, in eben dieser Wohnung von Claudio G. Und dort hat er sich an einer Akupunkturbehandlung unterzogen von eben dem Claudio G. Eigentlich wollte er ursprünglich das gar nicht machen. Er hatte so ein bisschen Migräne und Schwächeanfall. Da haben seine Frau und seine Schwägerin ihn gemeinsam überredet, dass er unbedingt zu dem Claudio gehen müsse, der könne ihm helfen. Er hat sich lange geweigert, aber irgendwann hat er dann dem Druck nachgegeben und ist zur Akupunktur gegangen. Obwohl, Akupunkturbehandlung kann man das eigentlich gar nicht nennen.
Warum denn? Also kannst du uns beschreiben, was er gemacht hat?
Ja, als der Geschäftsmann zum Claudio G. in die Wohnung kam, ist, hat im Schmini schon ein Feuer brennt. Es hat Kerzen gegeben, eine schummrige Stimmung. Der Claudio G. sei sehr freundlich gewesen, hat sich der Geschäftsmann erinnert. Fast übertrieben freundlich. Der Heiler hat ihm gesagt, er soll sich frei machen und vor dem Schmini auf einen Perserteppich liegen. Dann hat er kurz den Raum verloren und ist zurückgekommen mit einem Stein und einem Tuch. Und heute vermutet eben der Geschäftsmann, dass da drunter sich wahrscheinlich die Spritze befunden hat. Aber das weiss er damals natürlich noch nicht. Der Claudio G. hat dem Geschäftsmann den Stein gegeben und hat gesagt, er soll sich jetzt auf den konzentrieren. Und dann hat er ihn in den Rücken gestochen. Der Geschäftsmann sagt, es sei eine gewisse Wärme von diesem Stich ausgegangen, etwa wie bei einer Impfung. Aber weil er nichts über Akupunktur weiss, merkt er auch nicht, dass das ganz sicher keine Akupunktur ist. Weil die macht man ja mit ganz feinen Nödeln und meistens gibt es mehrere Punkturen, aber es wird sicher nicht initiiert. Mhm. Nach nur wenigen Minuten war das alles vorbei gewesen. Der Geschäftsmann konnte sich anlegen und ein paar Tage später hat er die Einstichstelle noch gespürt. Ja, und wenn er sich später fragt, wie er sich denn infiziert haben könnte, da ist er sich sicher, das kann nur dort passiert sein.
Das war Folge 1 vom Fall «Der AIDS-Heiler von Bern». Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Der Claudio G. fühlt sich beobachtet, bedroht und er glaubt, überwacht und abgehört zu werden.
Dass er glaubt, dass er tatsächlich spezielle Fähigkeiten hat, das kaufe ich ihm irgendwo ab und ich schließe es nicht aus, dass er das wirklich glaubt.
Wir fragen uns, hat der Geschäftsmann im Inselspital mit seinen Vorwürfen recht?
Anfang 2005 sind zufällig praktisch gleichzeitig zwei Patienten bei uns aufgetaucht. Und es gab nur einen möglichen Zusammenhang. Beide gingen in diese Musikschule. Da kam bei uns der Verdacht auf, dass da mehr dahinter stecken könnte. Dass dieser Geschäftsmann vielleicht doch recht hat.
Und macht der Claudio G. in seiner Wohnung mehr, als es auf den ersten Moment scheint? Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», «Berner Zeitung» und «Basler Zeitung». Die nächste Folge zu dem Fall die kommt in einer Woche, also nächsten Dienstag. Ausser ihr habt ein Abo vom «Tagi», von «Berner Zeitung» oder von «Basler Zeitung» oder von einem anderen Mediatitel, dann könnt ihr jetzt schon alle drei Folgen auf das Mal hören. Wie und wo das geht, das lesen wir in den Shownotes zu dieser Folge. Und zu diesem Podcast gibt es auch einen gleichnamigen Newsletter. Abonnieren Sie doch, dann schicken wir euch jede Woche die aktuelle Folge zu und weitere spannende True Crime Inhalte. Habt ihr Rückmeldungen oder Fragen zu dem Fall, dann schreiben Sie uns gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Erzählt und recherchiert hat der aktuelle Fall Michelle Binswanger, Skript Sarah Spreiter und Mirja Gabatuller, Schnitt und Produktion Sarah Spreiter, Redaktion Tina Huber, Sounddesign Tobias Holzer, Sprecherin Mirja Gabatuller. Mein Name ist Sarah Spreiter. Bis bald. Ciao.